You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ahoi und herzlich willkommen zu den Antifa-News für den 22. September 2022. Heute beschäftigen wir uns in den Antifa-News mit dem Prozessende des Fretter-Rode-Prozess, das vor dem Landgericht Mühlhausen stattgefunden hat. Dort standen die beiden Neonazis Gianluca Bruno und Nordulf Heise vor Gericht. Sie haben im April 2018 zwei Fotojournalisten verfolgt und brutal zusammengeschlagen. Außerdem blicken wir nach Quedlinburg. Dort kam es 1992, ähnlich wie in Rostock-Lichtenhagen, zu Ausschreitungen und zu einem Brandanschlag. Mehr dazu nach den Kurzmeldungen. Los geht's. In der Leipziger Südvorstadt versuchte die Polizei vorletzte Woche Dienstag eine Abschiebung durchzuführen. Der Betroffene der Abschiebung, der 26-jährige Mohammed, widersetzte sich und verletzte sich selbst, um die Abschiebung zu verhindern. Während die Polizei stundenlang seine Wohnung belagerte und einen gesamten Straßenabschnitt sperrte, demonstrierten zwischen 100 und 200 Menschen spontan gegen die Abschiebung. Nachdem er zur Untersuchung in die Uniklinik gebracht wurde, ging es laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten, ohne sich von seinen Eltern verabschieden zu können, am 19. September in ein Abschiebegefängnis nach Dresden. Vorgestern Nacht dann die überraschende Wendung im Fall Mohammed. Über den Twitter-Account des Sächsischen Flüchtlingsrat kam die Meldung: Wir können bestätigen, dass die Sächsische Härtefallkommission sich dazu entschieden hat, sich mit dem Fall zu befassen. Für die Dauer des Verfahrens ist die Abschiebung damit bis zu einer Entscheidung der Kommission ausgesetzt. Mohammed wurde an seinem 26. Geburtstag aus dem Abschiebegefängnis freigelassen. Eine schöne Momentaufnahme, doch ein gutes Ende ist das leider noch nicht. Jase und Sandra aus dem UnterstützerInnenkreis sind trotzdem erstmal erleichtert und berichten über die freudige Nachricht seiner Freilassung im Interview mit Radio Blau.
Sie hat mich angerufen und er meint, er packt jetzt seine Sachen und freut sich voll. Ich soll bitte losfahren, ihn abholen. Leider war kein Platz mehr im Auto, weil natürlich sein Bruder Vortritt hat. Aber genau, also er war einfach nur happy, so wie er immer ist.
Danach jetzt auf jeden Fall mit Bruder schön zum Friseur muss. Danach auf jeden Fall Eltern und also Mama und Papa treffen, auch ein Muss. Er ist unbeschreiblich, einfach ein richtig schönes Gefühl. Danach auf jeden Fall die zwei kleinen Hunde treffen, das ist auch ein Muss, die zwei kleinen Babys. Ja, und danke auch nochmal an alle Menschen einfach.
Ja, und an alle, die uns unterstützt haben, die da waren, die vor Ort waren oder auch einfach nur an uns gedacht haben oder wenn es bei Twitter was geteilt wurde, einfach nur super. Vielen Dank an alle da draußen. Ich kann euch sagen, Mohammed ist sehr dankbar und ich bin mir sicher, ihr werdet das auch noch irgendwie mitbekommen.
Drei Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland haben ihre Propagandareise in die von Russland besetzten ukrainischen Gebiete abgebrochen. Die Entscheidung folgte auf vehemente Kritik, selbst aus der eigenen Partei hinaus. Am Montag wurde bekannt, dass zwei Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tilschneider und Daniel Wald, sowie der Landtagsabgeordnete Christian Blecks aus Nordrhein-Westfalen eine Abgeordnetenreise nach Russland und dann weiter in die besetzten ukrainischen Gebiete geplant hatten. Sie wollen, eigenen Angaben zufolge, berichten, wie die Lage vor Ort tatsächlich aussehe und warfen den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland vor, nicht wahrheitsgetreu über die Situation vor Ort zu berichten. In der Fantasie der drei Abgeordneten würde die Bevölkerung vor Ort tatsächlich zu Russland gehören wollen und die russische Okkupation befürworten. Tatsächlich werden in den besetzten Gebieten ukrainische ZivilistInnen willkürlich gefoltert, ermordet und in Massengräbern verscharrt. Die russische Regierung versucht seit Kriegsbeginn, den Anschluss des Donbass an die russische Föderation zu forcieren. Die Entscheidung zu dieser Reise wurde parteiübergreifend kritisiert, selbst aus Teilen der AfD. Den drei Abgeordneten wird vorgeworfen, klar auf der Seite des Diktators Putin zu stehen. Am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass die drei Abgeordneten die Reise abgebrochen haben. Der Bundesvorstand der AfD hat nun eine interne Aufarbeitung des Skandals angekündigt. In Sachsen-Anhalt hatte die Landtagsfraktion allerdings der Reise zugestimmt und auch die Flüge finanziert. Das Verfahren gegen Caroline Kaufmann ist offiziell abgeschlossen. Das Verfahren zwischen der gekündigten rechtsradikalen Erzieherin Caroline Kaufmann und ihrem ehemaligen Arbeitgeber in Halle ist nun beendet. Im November 2020 beschäftigte die rechtsradikale Erzieherin in Halle Eltern, Pädagoginnen und auch die Öffentlichkeit. Der Fall zeigt exemplarisch die Probleme im Umgang mit rechtsradikalen ErzieherInnen. Caroline Kaufmann verlor nach massivem öffentlichen Druck ihren Arbeitsplatz in einer Hallenser Kita. Caroline Kaufmann hatte gegen ihren Arbeitgeber, der Kinderland Halle GmbH, Kündigungsschutzklage eingereicht. Wie nun bekannt wurde, kam es dabei Mitte Juni zu einer außergerichtlichen Einigung. Beide Parteien haben sich jedoch darauf geeinigt, über die konkrete Einigung Stillschweigen zu bewahren. Erst am vergangenen Montag wurde Caroline Kaufmann zusammen mit ihrem Partner Sven Liebig und einem weiteren Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Zahlung von 500 Euro durch das Amtsgericht Merseburg auferlegt. Mit dieser Auflage wurde das Verfahren eingestellt. Seit Anfang September 2021 lief vor dem Landgericht Mühlhausen ein Prozess gegen zwei Neonazis aus dem Umfeld von NPD-Kader Thorsten Heise. Nudolf Heise und Gianluca Bruno haben antifaschistische Journalisten im April 2018 unter anderem mit Baseballschlägern und einem Messer attackiert. Die beiden Journalisten erlitten schwere Verletzungen. Der Prozess wird von schweren Ermittlungsfehlern der Polizei überschattet. Wir haben mit dem Journalisten Joachim F. Tornau geredet, der den Prozess seit Beginn kritisch begleitet hat.
Im thüringischen Fretterode, dem Wohnsitz von NPD-Kader und Justizwunder Thorsten Heise, passierte im April 2018 ein Angriff, der zwei schwer verletzte Journalisten zur Folge hatte. Nordulf Heise, der Sohn von Thorsten Heise, sowie Gianluca Bruno, ein Ziehsohn von Heise, wohnten zum Tatzeitpunkt beide im Anwesen von Heise bzw. in einem Haus daneben. Es kam zum Angriff der Neonazis auf die beiden Fotojournalisten. Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch die thüringische Provinz attackierten die beiden Neonazis die Journalisten, unter anderem mit einem Messer und einem Traktorschraubenschlüssel. Ein Journalist wird schwer verletzt und erleidet einen Schädelbruch, der andere erleidet einen Messerstich ins Bein. Nun fiel vor dem Landgericht Mühlhausen das erschreckend milde Urteil im Fall. Die Vorsitzende Richterin sah keinen gezielten Angriff auf Journalisten und die freie Presse. Die beiden Neonazis wurden nun der Sachbeschädigung und gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Nordulf Heise wurde zu einer Jugendstrafe von 200 Sozialstunden, Gianluca Bruno zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Joachim F. Tornau begleitet den Prozess seit Beginn und beschreibt im Interview mit Radio Kokax den genauen Tatverlauf.
Im Kern lief es dann darauf hinaus, dass sie von den beiden Angeklagten dann im Auto über die Straßen der Umgebung gejagt worden sind, also Verfolgungsjagd zweier Autos, nach Aussage von Zeugen, Stoßstange an Stoßstange, also schon das lebensgefährlich. Und es endete damit, dass zwei Dörfer weiter die beiden Journalisten sich festgefahren haben und nicht mehr weg konnten. Und dann sind die beiden Neonazis aus ihrem Auto ausgestiegen und haben, ja, also man kann nicht anders sagen, haben einfach haben die Journalisten brutal angegriffen, haben das Auto zertrümmert, Scheiben eingeschlagen, Reifen aufgestochen. Und eben auch die beiden Journalisten schwer verletzt. Dem einen wurde mit dem angesprochenen Traktorschraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen, sodass tatsächlich der Schädel gebrochen war. Und dem anderen wurde mit einem Messer ins Bein gestochen. Außerdem wurde auch noch Pfefferspray ins Auto gesprüht, jede Menge. Baseballschläger war auch noch im Einsatz. Also ein brutaler Angriff. Und es soll, so stand es in der Anklage, bei der Gelegenheit den Journalisten auch ihre Kameraausrüstung geraubt worden sein.
Den Raub, oder besser gesagt, den schweren Raub der Kamera, kam in der Urteilsbegründung erst gar nicht zur Sprache. Grund dafür ist die mehr als dilettantische Polizeiarbeit der thüringischen Beamten. In den Häusern der Angeklagten hat es tatsächlich nach mehreren Tagen zwar eine halbherzige Hausdurchsuchung gegeben, bei dieser konnte aber nichts gefunden werden. Das Tatfahrzeug wurde nach dem Vorfall weder konfisziert noch gründlich untersucht. So hatten die Angeklagten alle Zeit der Welt, mögliche Tatwaffen und die Kamera verschwinden zu lassen. Ganz so viel Mühe gaben sich die Neonazis jedoch nicht. Und so konnte bei einer späteren Untersuchung ein Messer im Wagen festgestellt werden. Die Kamera bleibt weiter verschwunden.
Die Suche nach der Kamera ansonsten beschränkte sich darauf, dass sie einmal irgendwie eine Streife, die Strecke von dem Ort zwei Dörfer weiter, wo die eigentliche Tat passiert ist, zurück nach Fretterode mal eben abgefahren ist, mal geguckt hat, ob da links und rechts irgendwas im Graben liegen könnte. Dass man da auch nichts findet, ist auch nicht so ganz überraschend. Und als dann irgendwann dann doch mal nach Tagen das Täterauto untersucht worden ist, also nicht in Fretterode, sondern irgendwo in einer Werkstatt. Da wurde dann unter anderem eben ein Messer da drin gefunden und der Polizist, der das Auto durchsuchte, wusste ganz offensichtlich nicht, dass bei der Tat irgendwie ein Messer im Einsatz gewesen war und hat sich dann nicht weiter für dieses Messer interessiert. Obwohl direkt neben ihm das Auto der Journalisten auch untersucht wurde mit aufgestochenen Reifen, aber da gab es offensichtlich auch keine Kommunikation, dass der eine dem anderen sagt, hier, ich habe hier ein Auto mit aufgestochenen Reifen, oh, ich habe ein Messer, könnte zusammenpassen. Auch das ist nicht passiert.
Das milde Urteil gegen Gianluca Bruno, der sich im Januar 2016 an dem Angriff auf den linksgeprägten Leipziger Stadtteil Connewitz beteiligte und Nordhof Heise, ist erschreckend. Das Gericht bleibt damit im untersten Bereich der überhaupt möglichen Strafe. Laut dem Journalisten Joachim F. Tornau ist das gesamte Urteil inkonsistent und hoch erstaunlich.
Weil es eine Geschichte erzählt hat oder seinem Urteil zugrunde gelegt hat, die ja im Grunde, wie ich finde, durch keinerlei Beweisaufnahme gedeckt ist, also durch nichts, was in diesem Prozess ernsthaft erörtert worden wäre. Die haben ein Bild gezeichnet, dass Fretterode und insbesondere das Anwesen von Thorsten Heise im Grunde unter Dauerbeobachtung stehen würde. So eine Art, dass da sagen journalistische bzw. linke antifaschistische Paparazzi pausenlos vor der Tür stehen, alle Nase lang linke Demonstrationen in diesem Ort stattfinden würden, Busse in diesen Ort gefahren würden und den Ort unsicher machen würden mit Protesten. Ich spitze das leicht zu, aber so ähnlich war das Bild. Und was sei die Vorgeschichte, die müsste man kennen. Unter diesen Bedingungen sei insbesondere Nordulf H. aufgewachsen. Er kenne sozusagen nichts anderes, die Dauerüberwachung durch Linke. Und dann sozusagen die Botschaft, dann, das müsste man wissen, dann könnte man zumindest zwar vielleicht nicht rechtfertigen, aber nachvollziehen, wieso jemand dann so ausrastet, wenn er Leuten gegenübersteht, die das tun, was er dann nun jeden Tag erleben würde. Nur der Haken ist, der einzige Zeuge, der angeführt wurde als Beleg dafür, also das ist überhaupt nicht groß erörtert worden in diesem Prozess, muss man sagen. Der einzige Zeuge, den das Gericht dann anführen konnte in der Urteilsbegründung dafür, ist ein ehemaliger Bürgermeister von Fretterode, der aber schon seit über 15 Jahren nicht mehr im Amt ist und der aber im Amt war, als Thorsten Heise das Anwesen in diesem Ort gekauft hat und der damals schon auffiel mit doch sehr wohlwollenden Äußerungen über seinen neuen Dorfbewohner. Und sich auch damals schon immer echauffiert hat darüber, wenn es denn linke Proteste gab, was es in seiner Amtszeit genau zweimal gegeben hat, dass da Busse gekommen sind und es Proteste gegeben hat, unangekündigte. Aber das war es dann auch. Das ist 20 Jahre her und seitdem hat es sowas nicht mehr gegeben.
Was es stattdessen gegeben hat und weiterhin gibt, ist die rechte Kontinuität. Leider nicht nur in der thüringischen Provinz. Eine Polizei, die von Neonazis kuscht und eine Justiz, die mit solchen milden Urteilen weitere schwere Straftaten rechter Tür und Tor öffnet. Wenige Wochen nach dem Angriff auf die Journalisten setzt sich Nordhof Heise in einer Gemeinde im Schweizer Waldes ab und lebt dort bei bekannten Blood-and-Honor-Aktivisten. Die beiden Neonazis verüben schon vor dem Überfall auf die Journalisten Attacken auf Linke wie im Februar 2016 auf einer Kundgebung des Bündnis gegen Rechts in Duderstadt. Trotzdem spielt deren rechte Gesinnung beim Urteil laut Joachim Tornau keine übergeordnete Rolle.
Also das ist zur Sprache gekommen, aber im Urteil tatsächlich sehr, sehr wenig. Eigentlich nur in dem Sinne, dass die Vorsitzende Richterin eingangs sich bedankt hat dafür, dass der Prozess so sachlich geführt worden sei, weil sich da doch zwei politische Lager jetzt gegenübergestanden hätten, auch im Gerichtssaal. Das setzte sich ja in den beiden Verteidigern fort. Die gehören auch eher der rechten Szene an, während die Anwälte der Nebenklage, also der beiden Journalisten, natürlich auch eher auf der linken Seite zu verorten sind. Also das hat sie dann gelobt, dass man sich dann trotzdem sachlich hat unterhalten können, obwohl es ja so eine ideologische Kluft gegeben habe. Aber das war es dann eigentlich auch, dass es zur rechtsextremen Gesinnung gehört, gegen als politische Feindinnen markierte Leute vorzugehen, auch mit Gewalt vorzugehen. Gleichermaßen, ob es sich da jetzt um Linke oder um die Presse handelt, das spielt eigentlich keine große Rolle. Es war im Grunde eigentlich ein fast politikfreies Urteil, wenn man so will.
Und dieses mehr oder weniger politikfreie Urteil könnte eine schlimme Signalwirkung auf die rechte Szene haben, so Joachim Tornau.
Natürlich hat das eine Signalwirkung an die rechte Szene. Also wenn man für solche Taten, in dem Fall also tatsächlich lebensgefährliche Behandlung, wie das dann juristisch heißt, mit Bewährungsstrafen oder Arbeitsstunden davon kommt, wie soll man da auf die Idee kommen, dass einem irgendwie ernsthaft Gefahr droht, wenn man tut, was Neonazis eben tun, nämlich Gewalt gegen politische Gegner, Gegnerinnen oder andere Feindinnen ausüben zu wollen. Also das ist verheerend. Die Nebenklage hat nach dem Urteil das so formuliert, dass es eben darum ging, für die Neonazis eine No-Go-Area für Journalisten, Klammer auf, kann man mal ergänzen, und für Linke in Fretterode zu schaffen. Und genau damit sind sie durchgekommen. Und das, ja, wenn das nicht ermutigend ist, dann weiß ich auch nicht, was es noch geben soll. Also billiger kann man einfach nicht davonkommen für sowas.
Milde Strafen für solche brutalen Überfälle auf Journalisten sind alarmierend. Es handelt sich nicht einfach nur um einen Angriff von rechts gegen links. Nein, der Angriff reiht sich ein in die Statistik von Übergriffen von Rechten auf JournalistInnen. 83 tätliche Angriffe auf Medienschaffende hat das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit hierzulande im vergangenen Jahr gezählt. Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband weist im Interview mit Radio Korax auf die Gefahren von rechts hin, denen Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt sind.
Gerade im Lokaljournalismus kommt es natürlich immer wieder vor, dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die spezialisiert sind auf Recherchen über Rechtsextremisten. Und die sind dieser Szene inzwischen meistens bekannt. Da gibt es massive Drohungen, da gibt es Steckbriefe von den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die in der Szene kursieren. Das hat ein erhebliches Bedrohungspotenzial. Das ist so mit wenigen Worten mal umrissen die augenblickliche Lage, mit der Journalistinnen und Journalisten zu tun haben.
Ein Beitrag über die milden Strafen und das Ende des Prozesses gegen zwei Neonazis, die im April 2018 im thüringischen Fretterode zwei Journalisten brutal angegriffen haben. Wir haben im Programm in der vergangenen Zeit viel und ausführlich über ein Pogrom gesprochen, das in diesem Jahr ein trauriges Jubiläum feiert. Die Rede ist von Rostock-Lichtenhagen. Dort kam es im August 1992 zu rassistischen und menschenverachtenden Ausschreitungen und Brandanschlägen, unter anderem gegen die ehemaligen vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, die das sogenannte Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen bewohnten. Für viele Menschen sind diese Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen im August 92 im kollektiven Gedächtnis geblieben. Doch die wenigsten kennen die Ausschreitungen in Quedlinburg, die nur wenige Wochen später, im September 1992, stattfanden. Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse hört ihr jetzt.
Quedlinburg am 11.09.1992. Aggression, Verzweiflung und Angst liegen in der Luft. Auf der einen Seite der Öhringer Straße steht ein Mob von rund 300 Menschen, größtenteils Jugendliche, aber auch einige ältere Schaulustige. Auf der anderen Straßenseite rund 30 Menschen, die sich in einer Mahnwache schützend vor das Asylbewerberheim hinter ihnen stellen. Auf der jeweils anderen Seite sieht man bekannte Gesichter.
Wenn ich zurückdenke, ist so, glaube ich, sofort da, neben der politischen Geschichte, der Schreck in mir, dass ich quasi Bürger dieser Stadt, Nachbarn, Bekannte auf der anderen Straßenseite gesehen habe. Das ist eine Sache, die hat mich auch danach noch sehr lange beschäftigt. Teilweise sehe ich diese Menschen heute noch und wenn ich sie angucke, ist es sofort wieder wach. Ich stand da, du standst da.
Sagt eine Zeitzeugin, die damals Teil der Mahnwache war, in der Dokumentation Erlebt und Vergessen. Der 11.09.1992 ist nicht der erste Abend der Ausschreitungen, doch wahrscheinlich der aggressivste. Wenn ein Auto vorbeifährt, wirft der Mob Steine über dieses, sodass man ihre Gesichter nicht sehen kann. Sonst fliegen Beleidigungen und der ein oder andere Feuerwerkskörper.
Gewalt ist geil.
Und was habt ihr bisher so gemacht hier?
Ja, so, ein bisschen Straßenschlacht, Steine schmeißen, Wollis schmeißen, alles Mögliche.
Archivaufnahmen des MDRs von befragten Randalierenden geben den Ton des Abends an. Menschen werden mit Steinen getroffen und verletzt. Doch der Rettungsdienst wird lange Zeit von der Masse nicht durchgelassen. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Vereinzelt kommen nun auch Randalierende auf die andere Straßenseite mit dem Ziel, die Menschen der Mahnwache zusammenzuschlagen.
Wir können natürlich nicht jeden einzelnen Bürger schützen, der meint, er müsste sich jetzt hier schützend vor das Asylantenheim stellen. Das ist unsere Aufgabe und wir hätten diese Aufgabe auch wahrgenommen und wir wären auch jederzeit handlungsfähig. Ich bin der Meinung, dass durch diese Personengruppe eventuell sogar erst dieser Zustand heute Abend hier entstanden ist.
Damit rechtfertigt der damalige Einsatzleiter Rikus Bruns das Handeln der Polizei. Als die Polizei dann schließlich eingreift, 75 Minuten nach dem ersten Steinwurf, sind bereits die meisten Randalierenden verschwunden. Wie der Großteil von ihnen einfach verschwinden konnte, ist bis heute ungeklärt. Vom 5.9.1992 bis zum 11.9.1992 gibt es immer wieder Angriffe von rechts auf das Asylbewerberheim. Am 10.9.1992 gibt es die erste Demonstration für Geflüchtete. Auch nach dem 11.9.1992 gehen diese Demonstrationen weiter. Mit Plakaten wie Kampf gegen Faschismus gehen sie auf die Straße. Nicht nur die Menschen der Mahnwache, sondern auch Leute von außerhalb nehmen teil. Die Polizei versperrte ihn ab dem 12.09.1992 den Weg in die Öhringer Straße, also den Ort des Asylbewerberheims. Am 11.09.1992 haben bereits der Großteil der Geflüchteten das Heim verlassen. Alle, die noch im Haus leben, werden am 14.09.1992 in einer schnellen Aktion von der Polizei aus Quedlinburg herausgebracht. Wohin sie gebracht werden, ist unklar. Ein Zeitzeuge erzählt in der Dokumentation Erlebt und Vergessen.
Im Ergebnis von den Übergriffen wurde das Heim ja auch klammheimlich geräumt. Früh um 6 standen die Busse da und die wurden in irgendein Heim unbekannt verlegt. Keiner wusste wo, und damit haben ja eigentlich, wenn man das so will, die Nazis gewonnen.
Im Nachhinein tut Quedlinburg nicht viel, um das Geschehene aufzuarbeiten. Einer von 3 jungen Menschen, die zum 20. Jahrestag an der Dokumentation Erlebt und Vergessen gearbeitet haben, bekräftigt das Desinteresse der Bevölkerung.
Es wird auch viel verschwiegen. Also man möchte das einfach nur so beiseite drängen, dass es sowas hier mal gegeben hat. Hab ich zumindest das Gefühl, dass man das gerne verschweigt. Weil sowas möchte man hier nicht haben und was braucht Quedlinburg halt nicht.
Nicht einmal ein Gedenkort existiert heute. Das damalige Haus, nun ein Supermarkt.
Als wir 2002 dann die Gedenkdemo gemacht haben, es wollte keiner mehr wissen. Weil das beschädigt hatte das touristische Bild der Stadt. Wir wollten ja an dem Asylbewerberheim auch eine Gedenktafel, eine Holztafel anbringen. War nicht gewollt, war untersagt, weil das beschädigt ja das touristische Bild. Quedlinburg ist ja weltoffen und,
Man redet nicht darüber, dass die Polizei versagte und nur durch Druck der Mahnwache letztendlich einschritt. Man möchte nicht an die Vergangenheit erinnert werden und vergisst gerne, dass Quedlinburg kein Einzelfall, sondern nur ein Teil einer ganzen Reihe von rassistischen Angriffen in den 90ern war. Zum Beispiel die Übergriffe in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 oder die Angriffe in Hoyerswerda im September 1991 oder die Brandanschläge am 6.9.1992 in Halle und so viele mehr. Doch das darf nicht so sein. Man darf nicht vergessen, was einem nicht passt. Man muss das Geschehene aufarbeiten und sich darum kümmern, dass solche Dinge nicht wieder passieren.
Da wir bis vor kurzem selbst nicht viel über die Ausschreitungen in Quedlinburg im September 92 wussten, haben wir den eben gehörten Beitrag erstellt. Denn wir finden es wichtig, an solche Vorfälle zu erinnern. Und an dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Wolfgang Auch. Der in Schwendt lebende Wolfgang Auch wird am 16. September 1991 von einer Gruppe 8 junger Neonazis über Stunden verspottet, geschlagen und misshandelt. Im Laufe der Tat inszeniert die Gruppe Neonazis ein Verhör, bei dem er weiter geschlagen wird, wenn seine Antworten nicht den politischen Ansichten der Täter entsprechen. Die Stahlkappenschuhe des 13-jährigen Daniel K. treffen Wolfgang Auch schwer. Am 22.09.91 verstirbt er im Alter von 28 Jahren im Klinikum Uckermark an seinen schweren Verletzungen. Wolfgang Auch ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Eugenio Butnari. Am 17. September 2016 wird Eugenio Butnari vom Leiter eines Supermarktes in Berlin-Lichtenberg unter rassistischen Bemerkungen zusammengeschlagen. Nach der Tat suchte Butnari seine FreundInnen auf und berichtete von dem Angriff. Diese rieten ihm, ein Krankenhaus aufzusuchen. Dies lehnte Butnari aber ab, da er nicht krankenversichert war und Angst vor den Behandlungskosten hatte. Nachdem seine Schmerzen schlimmer werden, geht er 2 Tage später zu einer Arztpraxis. Der Arzt diagnostizierte einen akut lebensbedrohlichen Zustand und verlegte ihn in ein Unfallkrankenhaus, wo eine Hirnblutung festgestellt wird. Ein Tag darauf, am 20. September 2016, verstirbt Eugenio Butnari an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Der Täter, André S., wird vor dem Landgericht Berlin wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die Tat wurde offiziell nicht als politische Tat anerkannt. Seit 2018 engagiert sich eine lokale Initiative für ein Gedenken an Eugenio Butnari. Die Aktivistinnen haben mehrere Gedenkveranstaltungen im öffentlichen Raum durchgeführt und fordern die Umbenennung des bisher namenlosen Bahnhofsvorplatzes nach dem Verstorbenen. Wir erinnern an Alexander W. Am 18. September 2021 wird Alexander W. in Idar-Oberstein mit einem Kopfschuss ermordet. Er war Student und arbeitete an einer Tankstelle, um etwas dazu zu verdienen und sich einen Führerschein zu finanzieren. An jenem Abend betrat ein Mann die Tankstelle, um Bier zu kaufen. Alexander W. wies den Kunden auf die Maskenpflicht hin, worauf dieser die Tankstelle mit einer bedrohenden Geste verließ. Nach etwa 2 Stunden kam der Mann wieder, diesmal mit 2 Promille Alkohol im Blut und einem Revolver in der rechten Hosentasche. Wie Kameraaufzeichnungen belegen, trägt er diesmal eine Maske. Er geht zum Tresen, setzt die Maske ab. Nach einer kurzen Konversation zieht er den Revolver und schießt dem Opfer in den Kopf. Das Landgericht Bad Kreuznach hat am 13. September 2020 den Täter Mario N. zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes und mehrfachen Verstoßes gegen Waffengesetze verurteilt. Wir erinnern an Samuel Yeboah. Samuel Kofi Yeboah stirbt in der Nacht zum 19. September 1991 bei einem rassistisch motivierten Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete in Saarlouis im Saarland. In jeder Nacht legte der stadtbekannte Neonazi Peter S. im Treppenhaus der Unterkunft einen Brand. Samuel Yeboah versuchte sich durch das brennende Treppenhaus zu retten. Dadurch erleidet er Verbrennungen, an denen er wenig später im Krankenhaus stirbt. 2 weitere BewohnerInnen wurden schwer verletzt. Die 16 anderen konnten sich ins Freie retten. Die Tat war mehr als 30 Jahre lang unaufgeklärt. Zwar erkannte die Bundesregierung 1993 einen rechtsextremen Hintergrund der Tat an, die Ermittlungen hingegen wurden nach nur 11 Monaten ohne Ergebnisse eingestellt. Obwohl für die Ermittlungsbehörden bereits feststand, dass es sich um eine Brandstiftung handelte. Nach einem Tipp aus der rechtsextremen Szene hatte die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen im Sommer 2020 wieder aufgenommen. Am 4. April 2022 wurde schließlich der Neonazi Peter S. festgenommen. Nun hat das Oberlandesgericht Koblenz eine Anklage wegen Mordes zugelassen. Laut dem Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz befindet sich der Täter in Untersuchungshaft. Die Hauptverhandlung soll am 16. November 2022 stattfinden. Samuel Kofi Yeboah ist staatlich als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Luke Holland. Am 20. September 2015 wurde Luke Holland in der Berlin-Neuköllner Ringbahnstraße von einem Neonazi ermordet. Der Täter, Rolf Z., erschoss den britischen Juristen aus nächster Nähe ohne Vorwarnung mit einer Schrotflinte. Der Täter wurde noch am selben Tag verhaftet, da ihn einige ZeugInnen gesehen haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Täters werden Waffen, Munition, NS-Devotionalien und eine Fahne der rechtsextremen Band Lanzer gefunden. Trotz der zahlreichen Hinweise auf ein rechtsextremes Tatmotiv wurde dieses vom Gericht nicht anerkannt. Der Täter wurde zu 11 Jahren und 7 Monaten Haft verurteilt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Antiautoritär und antifaschistisch geht es in Berlin am Freitagabend, dem 23. September, auf die Straße gegen die aktuelle Krise. Unter dem Motto »Der Preis ist heiß« wird dazu aufgerufen, gegen die herrschende Inflationskrise auf die Straße zu gehen und sich gegen Profitlogik des Kapitalismus zu positionieren. Die Demonstration fordert solidarische und selbstorganisierte Alternativen und eine Überwindung des kapitalistischen Systems. Los geht's am Freitagabend um 18 Uhr am Kotti in Berlin. Inhaltlich wird die Demonstration ergänzt durch eine öffentliche Versammlung am darauf folgenden Sonntag um 14 Uhr im Bethanien, in der die geforderten Alternativen konkret organisiert werden sollen. Wer etwas freudig ist, kann derzeit jede Woche auf einen Christopher Street Day sein. Weiter geht es nämlich diesen Samstag unter dem Motto »Angstfrei sichtbar sein« in Döbeln in Sachsen. Es ist der erste CSD in Döbeln, also ein ganz besonderes Ereignis. Los geht es um 14 Uhr auf dem Obermarkt in Döbeln. Auch antifaschistischer Schutz wird notwendig sein, denn die Neonazis der jungen Nationalisten rufen zu einer Gegendemonstration auf. Dementsprechend wird zur gemeinsamen An- und Abreise zu dem CSD am 24. September in Döbeln von den Organisatorinnen geraten. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein kleiner Nachtrag zum Fall Mohammed, der sich gestern auf Twitter zu seiner Freilassung geäußert hat und diese Videobotschaft auf Twitter veröffentlicht hat.
Hallo Leute, ich bin wieder zu Hause. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich will heute feiern, mein Geburtstag, 26 Jahre werde ich heute sein. Vielen, vielen Dank.
Soweit die Worte von Mohammed, der freigelassen wurde gestern. Und wie dieser Fall sich weiterentwickelt, darauf werden wir natürlich in den zukünftigen Antifa-News blicken. Dies waren die Antifa-Nachrichten für diesen Tag, den Donnerstag, und zwar den 22.09.2022. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?